Vorhin gerade gehört, haben wir zwei Schülerinnen von der Schule Rütti in Gstaad mit dem Herrn von Siebenthal. Und weil der Herr von Siebenthal so viel zu erzählen hat über die Geschichte von Gstaad, haben wir ihn jetzt da und er erzählt uns noch ein paar Sachen selber.
Also, Gstaad, wo kommt der Name Gstaad her? Gstaad heisst am Gestade des Lauibach. Was heisst Gestade? Gestade heisst am Ufer des Lauibach. Manchmal ist auch Geschichte erzählt worden, es hätte einen See gegeben, das hätte einen See gegeben, aber der war nur dort, wo der Flugplatz ist. Das heisst vom Wannel bis zum Sahnendorf, aber der ist nie bis zum Gstaad aufgegangen. Sonst hätte es Sahne gar nicht gegeben und Sahne ist viel älter als Gstaad. Also am Gestade des Lauibachs. Und früher hat man am Gstaad geschrieben, G-S-T-A-T und dann G-S-T-A-D und später ist noch ein zweiter A dazugekommen, so hat sich das ein bisschen gewandelt. Aber es kommt vom Gestade des Lauibach. Man hat ja früher hat man immer Dörfer und Häuser dort gebaut, wo es Wasser hatte. Das war ja ganz logisch, weil man Wasser braucht zum Trinken, zum Waschen, zum Leben und so weiter. Und nachher hat man natürlich Wasser braucht für Garten zu spritzen, für die Felder zu spritzen und so weiter. Wegen dem sind eigentlich Dörfer alle dort gebaut worden, was Wasser hat. Die ersten Häuser, die gebaut worden sind, um das Dorf, sind zum Beispiel auch an den Bergen gebaut worden, da, wo Wasser runtergelaufen ist. Also zum Beispiel auf dem Ried in Gstaad hat es eigentlich am Anfang nie Häuser gehabt, erst dann, wo man nachher das Wasser aufpumpen konnte. Das ist das zum Namen vom Dorf Gstaad. Jetzt Gstaad ist, ich habe es vorher schon ganz kurz angetönt, ein Bauerndörfli gewesen, 150 Einwohner. Das ist also wirklich eigentlich mehr ein Weiler gewesen, wie man so sagt. Es hatte eine Kapelle gehabt, die Kapelle ist ja immer noch im Dorf, aber das war nie eine Dorfkirche gewesen, sondern das war eine Wegkapelle gewesen. Die Kapelle ist außerhalb vom Dorf gestanden. Das Dorf, von dem ich jetzt erzähle, wo nachher abbrennt ist, ist gegangen vom Hotel Gstaaderhof, ihr wisst, wo der ist ungefähr, über die Brücke bis da, wo das Verkehrsbüro ist. Da, wo das Verkehrsbüro jetzt ist, nach dem Hotel Olden, ist das letzte Haus gewesen im Dorf. Und nachher die Kapelle ist außerhalb vom Dorf gsi und das Schulhaus ist ebenfalls außerhalb vom Dorf gsi, aber nicht hier, wo es jetzt ist, sondern dort ungefähr, wo der Café Berne ist oder Bischutterie Filigras, also gerade neben der Kapelle. Der Bahnhof hat es dort noch nicht gegeben. Dorf Gstaad war sehr arm gsi, die Leute waren sehr arm gsi, es hat noch keinen Tourismus gegeben, die Leute haben sie haben einfach wenig Arbeit gehabt, sie haben grosse Familien gehabt, mit 10 Kindern, 15 Kindern, also riesige Familien. Und die Jungen haben natürlich keine Arbeit gefunden, sie mussten auswandern. Viele Kinder sind auch gestorben, früher hat man nicht so gute Medizin gehabt wie heute. Es war sehr, sehr armselig gewesen, die Leute waren wirklich sehr arm gewesen. Und nachher hat's, im Dorf etwa 10 Läden gehabt, es hat 3 Bäckereien gehabt, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber eine Bäckerei ist ganz wichtig und die ist die gerade am Dorfplatz, das heisst am Gstaadplatz, da wo der Brunnen jetzt ist mit dem Kälbli, da wisst alle, wo beim Hotel Rössli und in der Nähe von meinem Geschäft. Dort war die Bäckerei gewesen, und die Frau Steffen hat 5 Kinder gehabt. Das jüngste Kind ist erst dann geboren, als der Vater gestorben ist. Also der Vater ist sehr jung gestorben. Und nachher hat sie nicht recht gewusst, wie sie die Bäckerei jetzt weiter betreiben will. Und nachher hat sie ein Inserat gemacht in der Zeitung und hat einen Bäcker gesehen, das heisst einen Bäcker gesucht. Und nachher hat er einen gekommen, in Lado gesagt, er würde sich vorstellen, er sei ein Bäcker. Und nachher hat sie gedacht, der passt mir nicht, der trinkt, das ist Alkoholiker. Und nachher hat sie mit allen Ausreden, hat sie probiert, ihn zum Laden rauszubuxieren. Und dann ist er böse geworden. Und nachher hat sie ihm einen Stopf gegeben. Nachher hat sie die Ladentür beschlossen mit dem Schlüssel. Und nachher hat er gedacht, so, den tue ich mir rächen. Und in der Nacht, nachdem, ist er ins Dorf zurückgekommen und hat Frau Steffen hinter dem Haus die Holzbiege angezündet. Sie hatte eine grosse Holzbiege gehabt, die sie gebraucht, für den Backofen zu heizen. Dann hat es noch keinen elektrischen Strom gegeben, wo man den Backofen heizen konnte. Und dann hat man das mit Holz gemacht. Und dann hat er gedacht, ja, wenn ich dann die Holzbiege anzünde, hat sie kein Holz und dann kann sie nicht Brot backen. Und dann ist sie selber die Schuld und dann hat er sich gerecht. Aber er hat natürlich nicht viel überlegt und denkt, dass das Feuer könnte jetzt Haus übergreifen. Und dann sind die Häuser alle zusammen ganz eng ineinander gebaut gewesen. Und sie waren deckt gewesen mit Schindeln, das heisst mit Holz. Und nachher ist natürlich das Feuer von dieser Holztische zum Haus gegangen, zu unserem Haus. Das ist zuerst verbrannt und nachher sind 17 Häuser und 17 Ställe verbrannt. In einer Nacht. 6 Feuerwehren sind gekommen, von Sahne, von Rougemont, von Flandru, von Gsteig, von Gstaad. Und haben probiert, das Dorf zu löschen, aber das war sehr, sehr schwierig gewesen, weil die Häuser so nach ineinander gestanden sind. Aber sie haben das halbe Dorf können retten. Das heisst, es hat jetzt noch ein paar alte Häuser, zum Beispiel das Hotel Rössli, und hinten dran jetzt noch ein paar ganz alte Häuser, die man hat können retten. Aber die anderen Häuser sind alle verbrannt und die Leute haben alles zusammen verloren. Meine Urgroßmutter zum Beispiel hat wollte Sachen aus dem Haus retten, dann hat sie das Fenster ausgemacht und dann hat sie die Tüwe rausgeschossen und die Bettdecke rausgeschossen. Und zuletzt hat sie noch das Geschirr rausgeschossen. Das ist natürlich kaputt gegangen. Aber sie ist so aufgeregt und so außer sich gewesen, dass sie das einfach nicht studiert hat, dass das Geschirr runter könnte kaputt ankommen oder kaputt gehen. Und zuletzt hat sie noch müssen sich selber retten. Das heisst, sie ist aus dem Haus rausgerannt. Im Nachthemmli. Das war alles, was sie hatte. Und mein Urgroßvater hat den schönsten Kittel angelegt, denkt, er hätte noch einen schönen Kittel, ist rausgegangen, aber der hätte am anderen Tag natürlich auch fortschiessen können, der war ganz verlöchert von den Flugfunken, also von den Funken, die rumgeflogen sind. Ja, und nachher, wie ist das weitergegangen? Nachher haben sie den Mann natürlich gesucht und denkt, wo ist eigentlich der? Der hat das angezündet. Und nachher haben sie ihn gefunden und nachher haben sie ihn Zahne in Käfig da. Wisst ihr, wo Käfig ist, Zahne? Da, wo die Gemeindeverwaltung ist, auf der anderen Seite ist das Amtshaus und dort ist so ein eckiger Turm. Und dem hat man gesagt, Turre, das heisst Turm, und das war der Käfig. Dann sind sie dort eingesperrt und nachher hat er sich mit dem Gurt erhängt, der hat sich das Leben genommen. Das war eine ganz traurige Geschichte und die Leute haben gar nie über die Geschichte erzählt. Alle haben die Geschichte gekannt, aber niemand hat über das reden. Weil sie gefunden haben, die Frau Steffen, die Bäckerei hatte, sie gibt es die Schuld, weil sie hat den Bäckergesell nicht angestellt. Und weil sie ihn nicht angestellt hat, hat er jetzt das Holz angezündet. Und weil er jetzt das Holz angezündet hat, ist das Dorf verbrannt, das Haus verbrannt. Und wenn sie ihn angestellt hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Und die arme Frau war nachher die Schuld gewesen. Als ich Bub war, ein bisschen älter als dir, hat mich das wahnsinnig interessiert, eben der Dorfbrand. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, du hättest denn niemanden mehr im Dorf, der sich mal erinnern an den Dorfbrand. Und da hat es noch viele alte Leute gehabt, die dort dabei waren, die haben sich sehr gut erinnert, aber die haben mir gar nicht erzählt. Ich bin zu einer alten Frau gegangen, die ist gerade nebenan gewohnt. Mein Vater hat gesagt, ja, die hat den Brandstifter gesehen, wie er fortgerannt ist. Und dann bin ich zu ihr gegangen, die ist dann 90 war ungefähr, als ich zu ihr gegangen bin. Und dann hatte ich immer einen Hut auf dem Kopf. Ich hatte nur keinen mit dem Hut. Ich hatte nie ohne Hut gesehen. Ich hatte einen Hut an, draussen einen Hut an. Und dann hatte sie immer Brezel in einer grossen Schachtel. Und dann bin ich zu ihr gegangen und gesagt, du Urgroßmütti, hast du noch Brezel? Dann hat sie gesagt, ja, der Bettelsack kommt wieder. Gib dir ein Brezel. Und dann gesagt, du Urgroßmütti, wie ist das denn gegangen beim Gstaadbrand? Mein Vater hat gesagt, du hättest der, im Dorf hat man einfach allen Leuten du gesagt, dann gesagt, du hättest den Brandstifter gesehen, hat sie gesagt, ja, das weiss ich nicht mehr. Das ist schon so lange her, sie hat es einfach nicht erzählen. Sie hat einfach niemandem, jemandem die Schuld geben. Und nachher haben alle Leute einfach die Geschichte mit ins Grab genommen, das heisst, wo sie gestorben sind, niemand hat es aufgeschrieben, und nachher sind sie gestorben, und mit dem ist die Geschichte vergessen gegangen. Aber ich habe nachher vor etwa 15 Jahren jemand gefunden, wo die Grosstochter von dieser Bäckersfrau gefunden, die in Bern gewohnt ist. Und die war dann über 90 und hat mir die ganze Geschichte erzählt von diesem Dorfbrand. Und die hat natürlich die Geschichte so manchmal gehört von ihrer Grossmutter und von ihrer Mutter, die eben dabei war und eben die Grossmutter, die Bäckersfrau war. Und das war hochinteressant gewesen. Und wenn ich die Frau nicht hätte gelernt kennen, dann wüsste ich mir eigentlich die Geschichte nicht. Das ist also wirklich unglaublich. Und da habe ich nachher das in diesem Buch geschrieben. Das war sehr interessant. Nach dem Dorfbrand, ja, das kann ich noch erzählen. Nach dem Dorfbrand mussten natürlich die Leute wieder irgendwo wohnen. Die sind alle zusammen zu Verwandten gegangen, die im Grund oder im Ebenet oder im Gschwend gewohnt sind. Sie sind dort gewohnt, irgendwo mussten sie schlafen und essen. Und die Gemeinde hat das Essen gezahlt im Rössli, im Hotel Rössli, im Restaurant. Sind die Leute gerade zu Mittag gegessen und die Gemeinde hat das gezahlt. Ein paar Wochen lang. Und dann haben sie sofort wieder angefangen, Häuser bauen. Sie hatten zwar kein Geld gehabt, aber sie haben einfach Häuser müssen bauen, weil sie ja wieder irgendwo wohnen müssen. Und dann haben sie Angst vor dem Feuer und wegen dem haben sie die Häuser aus Stein gebaut. Zum Beispiel das Hotel Olden, unser Haus, das Verkehrsbüro und das Haus links, das Brunnenhaus, die sind alle aus Stein gebaut worden. Jetzt haben sie zwei wieder aus Holz gemacht seither. Aber das tut erklären, warum das da Steinhäuser sind. Weil normalerweise kann man ja im Saanenland keine Steinhäuser bauen. Die Häuser sind alles zusammen Chalet oder einfach die Holzhäuser.
Sie haben am Anfang den Tourismus angesprochen. Wie war das jetzt genau mit dem Tourismus in Gstaad?
Ja, die Leute waren so arm, ich habe es vorhin schon gesagt, dass sie gedacht haben, wie könnten wir eigentlich da ein bisschen etwas für Geld verdienen. Und dann haben sie gedacht, auch mit dem Tourismus, weil es bereits andere Orte gab, die mit dem Tourismus Geld verdient haben. Und dann haben sie gedacht, ja, wir brauchen eine Eisenbahn, sonst kommen die Leute nicht daher. Von 1845, als die Strasse gebaut worden ist, der Zimmertal rauf, sind Postkutschen gefahren. Und Postkutschen hatten 9 Plätze gehabt, 9 Personen hatten Platz drin. Und die haben 8 Stunden gebraucht, von Thun bis auf Gstaad mit der Postkutsche. Also das war eine Tagesreise gewesen. Und dann haben sie zwischendrin in Wissenburg die Rosse gewechselt und dann haben sie dort einen Kaffee oder einen Tee getrunken. Und dann sind sie umgestiegen, und dann sind sie wieder eingestiegen und dann sind sie weitergefahren. Also es war sehr kompliziert gewesen. Und dann haben sie gedacht, mit der Eisenbahn kommen nachher Touristen. Und das ist auch eine ganz lange Geschichte von der Eisenbahn, aber die kann ich hier nicht erzählen, sonst erzähle ich noch 3 Stunden. Aber für es ein bisschen kurz zu machen, der Demo-B ist gebaut worden von Montreux bis auf 2 Simmen, wie ihr alle wisst, sie fahrt ja heute noch da durch. Und da haben sie die 2 touristischen Zentren Montreux und Interlaken mit dieser Bahn verbinden, damit die Engländer, die dann in die Schweiz kamen, sie reisen die Reise haben können machen. Durch das haben sie das Saanenland entdeckt, aber es ist niemand im Gstaad ausgestiegen. Die Schnellzüge haben nicht einmal gehalten im Gstaad, weil sie gesagt haben, am Kaff dürfen wir nicht halten. Sie sind weitergefahren. Aber die Leute haben das Saanenland lernen kennen und nachher haben sie auf ein Hotel gebaut, das habe ich vorher auch schon schnell gesagt. Und das waren alles einheimische Familien, die die Hotel gemacht haben. Und nachher hat es innerhalb von 10 Jahren über 1000 Hotelbett gehabt. Und nachher ist das losgegangen. Und ganz wichtig ist nachher auch das Institut gewesen. Das heisst, die Schulen, die Privatschulen, die wir heute noch haben. Zu Rosé zum Beispiel. Andere sind wieder verschwunden. Aber Le Rosé. Und nachher hat es noch das Marie-José gegeben. Das war im Oberborg gewesen, ein bisschen oberhalb vom Palas. Und das Marie-José ist ganz eine interessante Schule gewesen. Warum? Der belgische König hat gesagt, wir bauen in Gstaad, in der Schweiz, eine Schule, eine Privatschule, wo Prinzen und Prinzessinnen von Belgien und von Italien und von allen Verwandten, die sind alle verwandt waren, in die Schule gehen können. Weil das ist der Erste Weltkrieg gekommen, sie denken, die Kinder sind in der Schweiz, in den Bergen, sie können Skifahren und sie sind sicher und das war der Grund gewesen. Und dann sind natürlich im Winter die Eltern von diesen Kindern die Kinder besuchen und sind im Palast abgestiegen, sind dort in der Ferien gewesen und haben Kinder können besuchen in der Schule und durch das sind dann die Leute auf Gstaad gekommen. So hat das angefangen. Also Gstaad ist eigentlich sehr, sehr schnell ein Kurort geworden, also innerhalb von ein paar ganz wenigen Jahren. Und dann haben sie Eisbahnen gemacht, dann hat es noch keine Skilifte gegeben. Skilift, der Funi, die erste Beförderung für Touristen, ist erst mit dem Funi erfunden worden, und zwar 1934. Aber vorher hat man Schlittschuhe, wie wir sagen, also Eislauf gemacht. Und zwar hat es im Dorf unten eine Eisbahn von 7.500 Quadratmeter. Riesen Eisbahn. Und hat es eine Eisbahn beim Palace Hotel, beim Park Hotel, beim Alpina. Und nachher die Privatschule Marie-José hat eine Eisbahn gehabt. Also Schlittschuhe war sehr, sehr Mode gewesen. Und nachher sind sie schlitteln, sie sind Bob fahren. Und eben später ist erst Skifahren gekommen.
Lieber Gottfried von Siebenthal, es ist irrsinnig, dass du heute hierher bist gekommen und uns von deinem ganz wahnsinnig grossen Wissen hast erzählt. Meine Kinder hocken da und alle hören mit gespannten Augen und es war, glaube ich, noch gar nie so lange so still gewesen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute. Wir freuen uns jetzt schon auf das dritte Buch. Herzlichen Dank. Merci.